Wir steigen ein heute ins Thema. Es ist die Fortsetzung zu unserer Predigtreihe im Moment zum Buch von Joel Osteen, Du schaffst das. Und nachdem wir gestern noch einmal viel über die Vision nachgedacht haben, wird es heute etwas praktischer. Ich vermute, dass der Titel des nächsten Kapitels im Englischen mit Boldness überschrieben ist. Jetzt ist es gar nicht so leicht, das ins Deutsche zu übersetzen. Kühnheit, Unerschrockenheit, Mut, Selbstsicherheit, all das gehört irgendwie dazu. Das so ganz passende deutsche Wort gibt es einfach nicht. Und es geht ja darum, um verschiedene Charaktereigenschaften zu erkennen und zu entwickeln, die uns helfen, in Gottes Wegen zu laufen, die uns helfen, ein Sieger zu sein. So wie Gott sich das für unser Leben gedacht hat. Und diesen Lauf mit ihm zu laufen. Und Unerschrockenheit, Kühnheit gehört dazu. Wir sind so gestrickt, dass wir oft uns verunsichern lassen durch das, was andere Menschen sagen und tun. Aber um kühn zu werden, müssen wir einfach aufhören, uns darüber Sorgen zu machen, was sagen und denken die anderen über mich. Solange wir diese starke Außenorientierung haben, schwingt da ganz oft viel Menschenfurcht mit. Was sagen und denken die anderen über mich? Und wenn wir uns darum bemühen, die Gunst von Menschen zu erlangen, dann werden wir unser Leben lang Dingen hinterherlaufen. Und es wird auch immer leicht sein, uns zu manipulieren. Ich weiß, ich will ja meine Gunst haben, und lasse ich ihn oder sie etwas zappeln und bringe sie dahin, wo ich sie gern haben will. Wir werden nie frei, bevor wir nicht aufhören, jedem gefallen zu wollen. Ja, es ist gut, mit Menschen freundlich umzugehen, respektvoll zu sein, aber wir sollten nicht dafür leben, anderen zu gefallen. Du lebst, um Gott zu gefallen. Lass uns das doch einmal zusammen aussprechen. Ich lebe, um Gott zu gefallen. Nicht, um Menschen zu gefallen. Ja. Bin ich wirklich die Person, zu der Gott mich bestimmt hat? Wenn du tief in deinem Inneren weißt, ja, ich bin so, wie Gott mich gewollt und gemacht hat, dann kannst du aufhören, nach links und rechts zu schauen und zu sagen, oh, was denken die anderen über mich? Passt das? Ist das in Ordnung? Es hat ganz viel mit unserer Identität zu tun, mit unserem Selbstwertgefühl, mit diesem in sich selbst zu ruhen. Dann, wenn ich das habe, dann kann ich mich ganz aufs Ziel konzentrieren. Das ist jetzt leicht gesagt und schwer gemacht. Du brauchst die Anerkennung der anderen umso weniger, je mehr du weißt und verstanden und aufgenommen hast, ich bin von Gott anerkannt und geliebt. Wenn das der Ankerpunkt deines Lebens ist, wenn wir es lernen, uns frei zu machen, darüber nachzudenken, was andere Personen über uns denken, dann beginnen wir viel stärker als die Person zu leben, als die Gott uns geschaffen hat. Du erreichst damit eine ganz neue Ebene, ein neues Level in diesem Moment. Aber anstatt das so zu machen, treffen wir ganz oft Entscheidungen, die auf oberflächlichem gründen, auf Äußerlichkeiten. Wenn du versuchst, anderen Menschen, allen möglichen Menschen womöglich noch, es recht zu machen, kannst du nicht als der oder die leben, die Gott, wie Gott sich das ausgedacht und vorgesehen hat. Wenn dich das so stark polt, was dein Ehepartner sagt, deine Eltern sagen, dein Chef sagt, deine besten Freunde sagen, das geht nicht. Denn ich kann nicht gleichzeitig verschiedenen Sachen dienen. Sondern richte dich aus an dem Bild, das Gott von dir hat. Um das mal so ganz runterzubrechen, manchmal denkt man, naja, der sagt das vorne und das ist alles so einfach. Für Pfarrer und Pastoren ist eine ganz große Gefahr, Menschen gefallen zu wollen. Denn sie haben ja ständig mit Menschen zu tun. Und die Gemeinde bildet sich aus Menschen. Und natürlich mag es keiner, wenn die Leute einen komisch angucken. Wenn man Leuten aufs Füßchen tritt und Streit bekommt. Und man kann anfangen, immer so den Puls zu fühlen. Aber ist das jetzt gut angekommen? Kriege ich dafür Lob und Anerkennung? Und das kann wie eine Droge sein. Ich brauche den nächsten Kick, dass die anderen sagen, prima, gut gemacht. Und das ist zwiespältig. Einerseits ist es gut, Anerkennung und Lob zu bekommen. Wir brauchen das auch alle. Es ist auch richtig, wenn man was gut gemacht hat, es auszusprechen und Lob und Anerkennung auszuteilen. Aber wir sollten uns nicht davon abhängig machen. Wenn ich eine Predigt vorbereitet habe und gehalten habe und weiß, ich habe das vom Herrn gehört und ich habe so gut gemacht, wie ich konnte, höre ich schon hin, wenn Leute sagen, na, das war jetzt nicht ganz so oder so. Aber eigentlich ist damit der Haken schon gesetzt. Ob die Mehrheit jetzt sagt, hat mir gut gefallen oder finde ich blöd, ist mir gar nicht so wichtig. Weil was bringt es, wenn alle hinterher sagen, oh Pfarrer, gut gesprochen, aber Gott sagt, falsches Thema. Ich wollte was ganz anderes, das du verkündest und was heute die Leute gebraucht hätten. Gott will nicht, dass du dem nachrennst, was die Leute sagen. Und er will auch nicht, dass du dem nachrennst, so zu sein wie Leute, von denen du denkst, die wären richtig oder die sehr beliebt sind. Gott will keine Kopien. Im Reich Gottes gibt es keinen Kopierer, sondern das sind alles, jeder Einzelne ist ein Original. Und Gott wird auch nie dich danach fragen, warum warst du nicht wie euer Pfarrer? Der wird dich auch nicht fragen, warum warst du eigentlich kein Mose? Sondern er wird dich nur fragen, warum warst du keine Hans? Oder warum warst du nicht Marie? Oder Clemens? Er wird dich fragen, warum hast du deins nicht getan? Aber er wird nie danach fragen, warum hast du nicht das getan? Warum warst du nicht wie ein anderer? Wenn du auf jede Kritik hörst, die dir an die Ohren kommt, dann wirst du keine Chance haben. Es geht darum, zu filtern, zu hören und dann, wie es in der Schrift heißt, hört und prüft alles. Aber dann filtert es auch, was wahr ist und was einfach auch nur negative Stimmen sind, die es gilt auszublenden. Wenn du dein Bestes gegeben hast, wenn du auf Gott gehört hast, wenn du dem Bild entsprechen willst, das Gott von dir hat, dann kannst du auch manche negative Stimme ausblenden. Weil das wird nicht nur, wirst nicht für nicht nur Zustimmung bekommen. Habt ihr vielleicht schon erlebt. In der eigenen Familie, im Freundeskreis, auf der Arbeit, bei der Nachbarschaft. Aber das macht nichts. Es ist gut, Menschen zu enttäuschen, um Gott zu gefallen. Also es soll nicht dein Ziel sein, Leute zu enttäuschen. Aber wenn es in diesen Zwiespalt kommt, dann ist Gott an erster Stelle. Sollst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Setz auf ihn. Das Lob Gottes ist viel wichtiger als das Lob der Menschen. Was er über das denkt, wie du lebst, was du tust, wie du arbeitest, was du in die Gemeinde investierst, wie deine Kinder erziehst, wie du mit schwierigen Personen umgehst, was Gott darüber denkt, ist das Entscheidende. Das ist das Ziel, auf dieses Ziel fokussiert zu sein. Ich will die Person werden, die Gott im Blick hatte, als er mich schuf. Amen. Das ist das Ziel, da will ich hin. Ich will mich nicht in die Schablonen und Formen pressen lassen, die Menschen sich für mich ausgedacht haben. Und Gottes Gunst über deinem Leben wird zunehmen, wenn du aufhörst, dir darüber Sorgen zu machen, was die anderen denken und das tust, was Gott in dein Herz gelegt hat. Ist eine Frage unserer Orientierung und es ist manchmal schwierig, weil wir sind natürlich außenorientiert. Und gerade wenn wir uns an Orten und mit Leuten zusammen befinden, die alle ganz anders ticken, ist es schwierig, das durchzuhalten. Weil es heißt ja, manchmal auch, ich muss Leute zurückstoßen, ich muss mich abgrenzen oder ich muss es gar nicht tun, indem ich meinen Weg gehe, entsteht schon diese Distanz. Und das spüren Menschen. Und dann gilt es erst recht wachsam zu sein, sagen nein, liebevoll, respektvoll, aber auch in großer Klarheit den Weg zu gehen, den Gott für dich hat. Was ist die Folge, wenn du versuchst, es allen recht zu machen? Das steht im Buch nicht drin. Aber ich glaube ja, dass es nicht nur, aber tendenziell Frauen da viel gefährdeter sind. Es allen recht machen zu wollen, dieses Ausgleichende, die Beziehungen, das Beziehungsnetz zu pflegen und herzustellen. Und deswegen kennen Frauen auch den Schmerz meistens viel besser. Was passiert, wenn ich versuche, es allen recht zu machen, alles auszubalancieren, wie so ein Mobile, aber ich bin der Ausgleichsfaktor dabei? Du selbst gerätst durcheinander und bist frustriert. Weil du selbst verlierst dich darin. Jeder hat ein Recht auf seine eigene Meinung und du hast jedes Recht, nicht drauf zu hören. Ja, man kann das sagen, das ist Toleranz. Hat das Recht, die eigene Meinung zu haben, aber ich muss mir nichts draus machen. Wir sagen, schön, dass du es gesagt hast, ich habe es gehört, aber es ist nicht meins. Boing. Du musst mit dem überein, lass dich nicht raustreiben, mit dem übereinzustimmen, was auf Gottes Herzen ist. Manche Sachen sind richtig, es so wie die Kinder zu machen. Am einen Ohr rein, am anderen wieder raus und nichts dazwischen, was es aufhält. Ihr kennt das, die Eltern kennen das. Ja, ja, es ist Zeit ins Bett zu gehen oder die Hausaufgaben. Ja, tschup, tschup. War was? Und wir Erwachsenen sind ja oft in der Gefahr, wenn Leute was sagen, bevor das aus dem anderen Ohr endlich wieder rauskommt, haben wir da so ein Relay dazwischen geschaltet, wo das in unserem Hirn dann kreist, 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 bis wir es endlich wieder ausspucken können. Kürzt den Weg ab. Was nicht richtig ist, was nicht von Gott ist, das lass gar nicht zu, dass es erst anfängt, in dir zu kreisen, sondern schau es an und wenn du es erkennst, raus damit. Es ist ein schmaler Grat, ich weiß, dass ich das so sage, weil es hat immer auch etwas mit unserer psychischen Konstitution zu tun. Es gibt Menschen, die können das nicht gut genug hören, zu sagen, nimm dir nicht alles zu Herzen, mach nicht aus allem ein Drama, triff direkt Entscheidungen. Und genauso gibt es aber auch die anderen, die ganz anders gestrickt sind und für die ist das genau die falsche Botschaft. Für die wäre die gute Botschaft zu sagen, halt, bevor du ständig alles rausschmeißt, kurzen Moment nachdenken, weil es kann dann zu einer Halsstarrigkeit oder geistlichen Überheblichkeit kommen, zu denken, nur ich weiß es und man wird vollkommen immun gegen jede Art von Ratschlag. Es gibt, da ist dann eine mangelnde Sensibilität, auch ein mangelndes Unterscheidungsvermögen. Man nimmt dann gar nichts mehr an. Deswegen frag dich selbst, was bist du für ein Typ? Und was ist für dich die richtige Botschaft? Es geht darum, auf Gottes Ziel orientiert zu sein. Der eine muss hören und sagen, nimm dir nicht alles zu Herzen. Der andere muss vielleicht auch hören und sagen, manchmal wäre es doch gut, auf den Rat von Geschwistern auch irgendwie mal zu hören. Vor allem, wenn es der fünfte oder sechste von verschiedenen Leuten ist, die alle das Gleiche sagen. Könnte sein, dass der Herr auch dadurch zu dir sprechen will. Es ist wichtig, dass wir in der Identität ruhen, die Gott uns geschenkt hat. Was ist deine Identität, die Gott dir geschenkt hat? Geliebt, gewollt, begabt, berufen, hineingesandt in diese Welt. Es fängt immer an mit geliebt und gewollt. Begabt, berufen, gesandt. Deine Identität. Und das kann dir keiner rauben, es sei denn, du lässt es zu. Es gibt Menschen, die es uns besonders schwer machen, die so Krafträuber sind. Vielleicht kennt ihr das. Man ist mit manchen Menschen zusammen und fühlt sich hinterher, man war 20 Minuten mit denen zusammen und denkt, es fühlt sich an, als hätte ich gerade 12 Stunden verloren. weil so eine Kraft von einem abfließt, weil sie so anspruchsvoll sind, weil sie so Aufmerksamkeitsbedürfnis haben, weil sie so viele Probleme mit sich tragen, die sie einem alle bei einem auf einen Schlag abladen. Und interessanterweise haben solche Menschen in der Regel eine starke Kontrolltendenz. Wenn du in die Beziehung eingetreten bist, womöglich arglos und ohne negative Vorerfahrung, und wenn du nicht aufpasst, sind solche Menschen sehr gut darin, dich dazu zu bringen, das zu tun, was sie wollen und brauchen. Sie pressen dich in ihre Form und bringen dich ab davon, dem Bild nachzujagen, was Gott vor dir hat. Und man kann das immer ganz gut daran unterscheiden, sie interessieren sich nicht wirklich für dich, sondern für das, was du für sie tun kannst. Und auf Dauer ist das in keiner Beziehung gesund. Wenn es immer nur darum geht, was ein anderer bekommen kann und ich für ihn tun kann, und es nicht diese persönliche Ebene gibt des echten Interesses, dann solltest du einen Schritt zurückgehen. Weil es geht gar nicht um dich, sondern es geht nur um eine Funktion. Christen sind an dieser Stelle besonders gefährdet. Jeder normale Mensch reagiert auch normal in solchen Fällen. Ja, muss man sagen. Sagt nämlich, hey, ich glaube, du spinnst. Adios, amigos. Jetzt haben Christen oft das tiefe innerlich zu sagen, Hilfsbereitschaft, Nächstenliebe, das ist uns tief ins Stammbuch geschrieben. Und vor allem die Menschen, die sowieso schon freundlich und nächstenliebend und hilfsbereit sind, die, bei denen ist es dann oft so, dass die Grenze wie verwischt wird und dass sie nicht mehr das natürliche Empfinden haben zu sagen, da geht jemand über meine Grenze, das ist nicht gesund und nicht gut und ich setze hier einen Stopp. Also, wir haben in der Bibel nicht die Anweisung bekommen, lasst euch in allen Fällen ausnutzen. Und das Schlimme ist ja dabei, wenn wir das tun, das ist wie bei jeder Art von Abhängigkeit, du stabilisierst damit noch die Fehler des anderen. Er lernt das nicht. Er zieht das von dir, es tut ihm gut, aber er muss sich gar nicht verändern. Deshalb, es ist da Abgrenzung dann notwendig. Es geht wiederum nicht darum, böse zu sein. Und manchmal ist es so, wenn wir es zu lange laufen lassen, dann reagieren wir so hart und harsch, weil wir das Gefühl haben, es drückt uns die Luft ab und ich komme sonst gar nicht mehr raus aus der Kiste. Deswegen ist es so wichtig, das vorher lernen, das zu erkennen und dann in guter Weise zu sagen, du, das ist meine Grenze, das möchte ich nicht. Da möchte ich dir nicht helfen, da kann ich dir nicht helfen, das ist deine Sache. Einfach diese Distanz, natürliche Distanz wiederherzustellen und denjenigen über meine Grenze wieder rauszuschieben, sagen, dort ist dein Platz, dies ist mein Vorgarten. Sorry, aber hier bin ich zu Hause, nicht du. Vielleicht fällt euch spontan jemand ein, der in deinem Vorgarten sein Zelt aufgeschlagen hat. Dann ist jetzt die gute Zeit, darüber nachzudenken, wie kriege ich den aus meinem Vorgarten wieder raus. Weil es tut dir nicht gut. Und es tut der Person auch nicht gut. Und es muss nicht so sein, aber manchmal ist das in unserer engsten Familie so. Und du tust den Leuten auch in deiner Familie keinen Gefallen damit. Also man denkt ja, das wäre so christlich und nächstenliebend und freundlich, aber es hält dich und ihn oder sie in Abhängigkeit und Unfreiheit. Also wenn du etwas Großes im Leben vollbringen möchtest, ein großartiger Lehrer werden, ein großartiger Geschäftsmann, ein großartiger Sportler, ein großartiger Vater, eine großartige Mutter, eine großartige Großmutter oder Großvater, dann werden Menschen auf dich auch eifersüchtig und neidisch sein. Das werden dir nicht alle gönnen. Leute werden dir vorwerfen und sagen, du hältst dich für etwas Besseres. Du bildest dir was drauf ein, musst du gar nicht tun, also solltest du auch nicht tun. Aber es wird immer auch das zu Abstoßungsreaktionen führen, wenn wir dem Bild nachjagen, das Gott für uns hat, einfach weil er Gutes und für uns geplant hat und man damit immer auch in Besonderes hineinkommt. Erwarte nicht von allen Seiten Applaus. Wer mit Gott unterwegs ist, egal ob das die Dinge sichtbar oder unsichtbar sind, unscheinbar oder sehr deutlich, erwarte nicht Applaus. Es ist wichtig, dass du in deiner Identität ruhst. Also nimm dich in Acht vor diesen Menschen, die so viel Kraft ziehen. Gibt da Untersuchungen dazu, zu verschiedenen Sachen, dass es oft in unserem Leben so ist, dass nur 20% der Menschen oder Begegnungen uns 80% unserer Aufmerksamkeit und Kraft kosten. Diese 20% solltest du mit Samthandschuhen anfassen und versuchen, ihren Einfluss auf dein Leben zu reduzieren. Weil alles wird dadurch leichter und viel anderes wird dadurch möglich, das bisher dadurch einfach blockiert und aufgefressen ist. Ich habe euch das schon gesagt mit der Kontrollfunktion. Deine Bestimmung von Gott, lass dich nicht davon ablenken. Nicht links, nicht rechts. Es werden nicht alle Menschen auf deiner Seite stehen. Und wenn das so ist, dann nimm es bitte nicht persönlich. Was hat Jesus gesagt? Sie haben mich verfolgt, sie werden euch verfolgen. Sie haben mich abgelehnt, sie werden auch euch ablehnen. Es wird nicht jeder das gut finden. Es geht um Gottes Gunst über dein Leben. Joel Osteen beschreibt das hier relativ drastisch. Für uns Europäer ist das auch so, dass wir denken, oh la la, hört sich ja fast schon nach Wohlstandsevangelium an. Wenn er sagt, übernimm die Kontrolle über dein eigenes Glück. Du bist für dein Glück zuständig. Hört sich ja sehr stark an, wie jeder ist seines Glückes Schmied. Hört sich doch ziemlich eigen, selbstsüchtig an. Aber es ist ja wahr, in der Bibel steht ja nicht drin, dass wir dazu berufen sind, alle anderen glücklich zu machen. Steht nicht drin. Ist es gut, freundlich und liebevoll und großzügig zu sein, barmherzig und geduldig, all diese Dinge. Aber für das Glück der anderen bist du nicht verantwortlich. Alle Eltern, mal herhören. Du bist nicht für das Glück deiner Kinder verantwortlich. Es überfordert dich auch. Du kannst sie nicht glücklich machen. Du kannst ihnen einen guten Rahmen geben, du kannst ihnen vieles mit auf den Weg geben. Aber es kommt doch der Punkt, wo sie auch selbst gehen müssen und wo du es nicht tun kannst. Und alle, die noch Eltern haben, die noch leben, du bist auch nicht für das Glück deiner Eltern verantwortlich. Du kannst sie nicht glücklich machen. Du kannst Zeit geben, du kannst Aufmerksamkeit geben und all diese Dinge, aber Glück ist ja immer noch etwas anderes. Unsere Zeit ist zu kostbar, um anderen die Kontrolle darüber zu lassen. Es ist auch zu kostbar, unser Leben, um uns Schuldgefühle vermitteln zu lassen, wenn wir nicht sofort angesprungen kommen. Manche kennen das sicherlich. Wenn die Eltern dann sagen, ach, dass du auch mal wieder vorbeikommst oder anrufst. Und wisst ihr, das Verrückte ist, meistens ist es ja am einfachsten aufzugeben. Und einfach das zu tun, was der andere möchte. In die Rolle des Retters einzusteigen, damit keine weiteren Wellen entstehen. Aber das zieht die Sache nur in die Länge und es bleibt eine ungesunde Beziehung miteinander. Die einzige Möglichkeit, aus solchen Abhängigkeiten auszusteigen, ist sich zu weigern, weiterhin die Krücke des anderen zu sein. Manchmal ist das hart. Du musst nicht angerannt kommen, bei jedem Notfall. Notfall. Es gibt echte Notfälle. Aber es gibt auch die Notfälle, die gar keine Notfälle sind. Wir müssen fest sein und sagen, ich liebe dich, aber ich lasse nicht zu, dass du mein Leben kontrollierst. Ich kontrolliere mein Leben. Und ich kann Sachen geben und ich will Sachen aber auch anderes eben nicht geben. Ich liebe dich, aber ich weigere mich, mir von dir Schuldgefühle machen zu lassen. Wenn ich nicht all deine Bedürfnisse erfülle. Und ihr Lieben, ich sage es ungern, aber denkt doch einmal selbst noch darüber nach. Manchmal tappen wir selbst in die Falle, gerade in unserer Familie, selbst auch so zu reagieren. und anderen wiederum diese Schuldgefühle zu machen. Setz andere in Freiheit. Kontrollieren und binden ist nie das, was Gottes Geist entspricht. Und der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und wo echte Liebe ist, da kann ich den anderen freisetzen und loslassen und Vertrauen haben, der kommt auch so zurück und wird Gutes tun. Es wird immer härter. Wenn andere dich kontrollieren, dann ist nicht der andere daran schuld, sondern du. Und das ist jetzt unverschämt, oder? Warum ist das so? Du lässt es zu. Du lässt zu, dass er über deine Grenze geht. Aber du bist der Herr oder die Herrin darüber. Und kein anderer wird diese Grenze schützen für dich. Wir wissen, dass es nicht gestimmt hat, dass die Kanzlerin gesagt hat, es ist alternativlos. Man kann seine Grenzen nicht schützen. Natürlich kann man seine Grenzen schützen. Die Frage ist, ob man den Preis dafür bezahlen will. Es geht immer. Harte Worte aber wahr. Du bist verantwortlich, ich bin verantwortlich. Und es ist legitim, seine Grenzen zu schützen. Wenn dein Nachbar anfängt, in deinem Garten sein Lagerfeuer zu machen, dann musst du nicht sagen, ach wie schön, dass sie bei mir alles abfackeln. Du musst auch nicht im Wohnzimmer bleiben und dich ärgern. Du kannst raustreten und sagen, dies ist mein Garten. Nehmen Sie Ihren Krempel und gehen Sie in Ihren Garten. Und wenn der nicht hören will, auch heftiger zu reagieren. Unsere Hilfe, unsere Liebe als Christen, unsere Nächstenliebe ist immer ein freies Geschenk. Amen. So wie Gottes Gnade an uns ein freies Geschenk ist. Man kann das niemandem abtrotzen. Ihr kennt das vielleicht. Mir ist das in der Gemeinde schon häufiger passiert. Leute, die das erste Mal bei uns im Gottesdienst waren, die hinterher zu mir kommen und dies und das und jenes von mir wollen und mit der inneren Haltung da sind, du musst mir ja helfen, ich bin ja Christ und du bist ja auch Christ. Am Anfang meiner Zeit als Pfarrer hat mich das in Trouble gebracht. Und was soll ich jetzt machen, wie soll ich reagieren, ich bin ja Christ. Mittlerweile, nachdem ich das häufiger erlebt habe, trete ich innerlich einen Schritt zurück und sage, nein, Freundchen, ich muss dir gar nicht helfen. Dies ist ein freies Geschenk und ich kann darüber entscheiden, wem ich das geben möchte und wo ich denke, dass es notwendig ist. Diese Haltung, du musst mir helfen, weil du Christ bist, ist falsch. Ich werde dir vielleicht helfen, weil ich Christ bin. Also, und bitte nehmt euch in Acht vor dieser falsch verstandenen Nächstenliebe. Weil es ist nicht das, was Jesus meint. Es ist nicht unsere Aufgabe, andere glücklich zu machen. Es ist nicht unsere Aufgabe, das auszugleichen, wo Menschen permanent falsche Entscheidungen treffen. Der Mann, der da unter die Räuber gefallen ist beim barmherzigen Samariter, der konnte nichts dafür. Der hat sich das nicht ausgesucht und er hat sich nicht absichtlich reinbegeben. Er hat auch nicht, ist auch nicht 5 Jahre da liegen geblieben, um zu sagen, ich finde diese Opferrolle sehr schön. In all solchen Fällen setzt es aus mit der Nächstenliebe. Weil sie hilft dann nicht, sondern sie hält nur länger in Abhängigkeit und bewegt nichts. Guter Gradmesser dafür ist auch, wir tun häufig Dinge aus Schuldgefühlen heraus. Ich habe den ja vernachlässigt oder nicht Acht gegeben drauf oder sonst was oder habe jetzt letztes Mal das so entschieden, jetzt muss der aber auch mal drankommen. Schuldgefühle sind kein guter Ratgeber. Wenn du denkst, du hast was falsch gemacht, dann bring es zum Kreuz, lass es dir vergeben und fang ohne Schuldgefühle wieder neu an. Weil mit Schuldgefühlen, das ist, als würdest du einen Knopf dir anbringen, bitte manipulier mich. Ich brauche deine Hilfe. Ja, natürlich. Aber braucht er die wirklich und braucht er sie so, wie er es sagt oder eigentlich ganz anders? Wir müssen lernen, dass wir manche Menschen damit konfrontieren müssen, dass sie es lernen müssen, selbst mit ihren Schwierigkeiten fertig zu werden. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr Menschen helfen sollen, sondern es heißt, diese Weisheit und das Unterscheidungsvermögen zu bekommen. Was ist dran? Was ist das Angesagte? Was ist richtig? Es ist gut, Menschen zu helfen, die wirklich Hilfe brauchen. Aber wenn Notfälle kein Ende nehmen, dann ist das ein sehr deutliches Warnsignal. Da stimmt grundsätzlich etwas im Leben nicht. Wenn jemand jetzt sich ärgert, weil du seine überzogenen Erwartungen zurückweist, dann ist das ein sehr deutliches Zeichen auch, dass mit eurer Beziehungsebene irgendwas nicht ganz in Ordnung ist und der nicht wirklich ein Freund ist oder nicht wirklich an dir interessiert ist. Wisst ihr, ihr kennt ja diesen Spruch mit der Nächstenliebe, wo Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Also du wirst den anderen nur lieben können, wenn du anfängst, auch dich selbst zu mögen, dich selbst zu lieben, dich selbst wertzuschätzen, und dazu gehört dazu, deine eigenen Grenzen zu achten und zu bewahren. Nur dann wirst du auch den anderen in einer guten Weise lieben und ihm damit auch gerecht werden. Tust du manchmal was Gutes für dich selbst? Das ist wieder jetzt das für die beiden verschiedenen Ohren. Die einen, die tun ständig Gutes für sich selbst. Man nennt es dann auch böserweise Egoismus. Die dürfen jetzt nicht zuhören. Die sollten sich ganz deutlich ins Ohr reinblasen, Nächstenliebe, Hilfe, Nächstenliebe, Hilfe. Aber es gibt die anderen, die immer auf die anderen orientiert sind, die immer für alle anderen da sind, die immer allen anderen was Gutes tun. Hey, du darfst dir etwas Gutes tun. Du darfst dir etwas gönnen, weil wie du dich selbst liebst, nur so kannst du den anderen lieben, das zu balancieren in deinem Leben. Und ich sag dir was, wenn du ein glücklicher Mensch bist, dann ist das für alle anderen auch ein Gewinn. Weil du verbreitest eine Atmosphäre von Freude und Glück um dich drumherum. Wenn du allen nur hilfst, aber da total belastet und beladen bist und beschwert und kurz vorm Untergang, das macht den anderen doch auch keine Freude und tut ihnen nicht gut. Und der Vater im Himmel hat dich lieb. Er hat nicht gesagt, du musst immer so am Limit leben durch dein ganzes Helfen und Tun, dass du gerade nur so die Nase noch über Wasser hast und es fühlt sich total furchtbar an. Er ist ein guter Vater, der sich freut, wenn es seinen Kindern gut geht. Sei kühn. Nimm dein Leben in die Hand, verfolg die Träume, die Gott dir ins Herz gelegt hat. Wisst ihr, ich mag es nicht, ausgenutzt zu werden. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin gern bereit zu helfen, aber ausgenutzt zu werden. Und ich ermutige euch so intensiv, lass nicht zu, dass andere dich ausnutzen und kontrollieren. Wenn andere dir sagen wollen, was gut ist und was richtig ist und was du tun sollst, wenn du gehen sollst, wie du dein Geld ausgeben sollst, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich meine, wenn die Person dein Ehemann oder Ehefrau ist, sollte man darüber miteinander ins Gespräch kommen. Das ist richtig. Aber bei fast jedem anderen ist es ein zu viel. Es sei denn, ich habe dem anderen das Recht zugestanden. Wisst ihr, wenn wir zusammen im Hauskreis sind und es ist klar, wir kennen uns gut, wir beten zusammen, wir stehen füreinander ein und wir haben einander ein gewisses Recht eingeräumt. Ich erzähle ihnen Sachen auch genau deswegen, damit sie auch hineinsprechen in mein Leben. Das ist was ganz anderes. Ich räume das Recht ein. Wenn ich zur Seelsorge gehe, zum Mentoring gehe, ich räume das Recht ein, dass jemand hineinspricht. Ich möchte es. Das ist eine ganz andere Funktion. Und dann ist es ja immer noch so, wenn der andere das in guter Weise tut, er spricht hinein, legt es mir hin und tritt einen Schritt wieder zurück. Er zwingt mich nicht, das zu tun. Er manipuliert mich nicht, sondern er legt es in meine Verantwortung, sein Päckchen, wie der Postbote. Er gibt das Paket ab und dann geht er wieder. Ich kann es auspacken und kann damit machen und tun, was ich will. Und wenn ich es wegwerfen will, schmeiße ich es weg. Ça va? Und das muss den anderen nicht frustrieren, nicht ärgern, nicht sonst was. ich bin meiner Verantwortung gerecht geworden und dann liegt sie wieder beim anderen. Einfach dieses gesunde Hin und Her. Lauf doch nicht länger wie auf Eiern, um nicht die Gunst bestimmter Menschen zu verlieren. Kennt ihr das, jemand von euch? Dass man so ein bisschen rumeiert? Eigentlich wüsste man wird es selbst anders gern machen. Aber man will ja nicht, dass der jetzt verärgert ist und frustriert ist. Und hör auf damit. Das bringt nichts. Und dann lieber mal einen Knall und eine Auseinandersetzung und gut ist es. Es gibt verschiedene Sorten von Menschen, aber zwei möchte ich besonders rausgreifen. Es gibt die, die deinem Leben Auftrieb geben, und es gibt die, die dich ausbremsen, die fest auf der Bremse stehen. Diejenigen, die dir Auftrieb geben, mit denen tut es einfach gut, zusammen zu sein. Die machen deinen Tag heller, die lassen dich strahlen, die setzen Gutes in dir frei. Und es gibt andere, wenn du mit denen zusammen bist, das fühlt sich an, als hätte jemand dir Gewichte an die Arme und die Beine geknotet. Sie haben stets ein trauriges Lied auf den Lippen, immer irgendwelche Probleme zu wälzen. Und es macht etwas aus, mit welchen Leuten du deine Zeit verbringst. Wie gesagt, es geht nicht darum zu sagen, wir sollen nicht mehr mit Armen und Kranken und Schwachen zusammen sein und sie unterstützen. Aber interessanterweise ist diese Unterscheidung in Leute, die mir Auftrieb geben und Leute, die mich runterziehen, das hängt oft gar nicht daran, ob das Leute sind, denen es gut geht oder schlecht geht. Das ist meistens gar nicht die Orientierung, sondern es hat was mit der Herzenshaltung zu tun. Es kann Leute geben, die schwimmen fett im Geld, die sind erfolgreich und trotzdem sind sie solche, die immer ein trauriges Lied singen, die immer eine negative Haltung auch verbreiten. Und wenn du mit negativen Menschen viel zusammen bist, dann zieht dich das ebenfalls runter. Du wirst zum Mülleimer für sie. Sie laden all ihren Müll bei dir ab. Aber ich will kein Mülleimer sein. Sie saugen die Energie raus. Man bleibt erschöpft und ausgetrocknet zurück. Und wie gesagt, Christen sind besonders gefährdet, weil wir wollen ja Menschen helfen, wir wollen ja zuhören, wir sollen es auch tun. Aber immer dieses, wo es keine Veränderung gibt, wo es immer das Gleiche ist, da hilft es nichts, außer sich rauszuziehen oder es mit sehr klaren Regeln zu begrenzen. Nicht hier in der Gemeinde habe ich mit einem Pfarrer zusammengearbeitet, gläubiger Mann. Aber, das Wörtchen aber war seins. Egal, was du geplant hast, egal, was du getan hast, wenn man es besprochen hat, kam das große Aber. Und das hat mich fertig gemacht. Weil es ist quasi alles darin zerrieben worden und zermahlen worden, nur um dann ganz zum Schluss zu sagen, nee, prinzipiell finde ich es ja gar nicht schlecht. Aber ich hatte schon gar keine Lust mehr, irgendwas Neues anzufangen und miteinander zu machen, einfach weil so viel Negatives, so viel Problematisches, so viel Schwierigkeiten in den Raum gestellt worden waren. Es zieht uns runter, es bremst uns aus, es nimmt uns die Freude, die Kraft, die Energie. Also, wie kann ich das unterscheiden? Zum einen, in der Wiederholung zeigt sich etwas, also ob das jemand einmalig macht und dann auch mal wieder anders reagiert oder ob das immer so ist. Und das Zweite, woran man das auch gut erkennen kann, ist, ob jemand raus will aus einer Opferrolle oder eigentlich sich darin gut eingerichtet hat. Und diese Zuwendung, die man dadurch bekommt, dass man das Opfer ist und nicht kann und nicht will, auch genießt. Dann solltest du ihm diesen Genuss verweigern. Weil es ist wiederum eine Haltung, die abhängig macht und hält. Dich und die Person. Und es blockiert unglaublich viel deiner Kraft und bringt nichts nach vorne. Das gilt für jeden Einzelnen, das gilt auch für uns in der Gemeinde. Und manche Ansprüche weise ich zurück und manchmal kommen deswegen auch Leute nicht. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ja, ich suche einen Hauskreis. Schön, gute Sache. ich wohne dort und dort. Gut. Kommt für dich also nur noch der und der Hauskreis in Frage, weil du hast zum Beispiel kein Auto. Ich kann aber nicht an dem und dem Tag. Ah, du hast andere Prioritäten auch noch. Gut, bleibt nur noch ein Hauskreis übrig. Ja, nee, den mag ich nicht. Dann kann ich nicht helfen. Oder ich würde gern den und den Hauskreis besuchen, aber der ist ja dort und dort, da kann ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht hinkommen. Kann mich jemand vom Hauskreis jedes Mal zurückfahren? Nein. A, ich kann es nicht organisieren und B, ich finde es auch nicht richtig, das dem Hauskreis aufzuerlegen, wenn du zu einem anderen Hauskreis gehen könntest, dass jedes Mal abends dich jemand fahren muss, 20 Minuten in die eine Richtung, 20 Minuten in die andere Richtung, der ist 40 Minuten in der Nacht unterwegs? Nein. Und so gibt es Dinge, wo man sagen muss, nein, das ist zu viel, es ist zu viel erwartet, es ist zu viel gefordert. Wenn aus einem Hauskreis heraus das entsteht, aus einer Beziehung und jemand hat einen Unfall und kann deswegen eine Zeit lang nicht Auto fahren, weil das Bein kaputt war. Und die wechseln sich ab und sagen, hey, wir tragen das mit, wir kriegen das hin, wir fahren dich. Das ist eine ganz andere Sache. Es ist ein freies Geschenk. Etwas aus einem Miteinander geborenes. Also, Bremser und Beflügler. Verbring Zeit mit Leuten, die dich, die deinen Glauben, die dein Leben beflügeln. Es ist schwierig genug, selbst positiv zu bleiben. Oft müssen wir es erst lernen, das einzuschätzen. Wie ist denn die Lage wirklich? Was inspiriert mich? Was macht mich glücklich? Wie geht das? Wie gesagt, es ist die innere Haltung. Es geht nicht darum zu sagen, ich habe nur noch Zeit für die starken, schönen, erfolgreichen. So ist es nicht. Manchmal ist es so, die beste Zeit der ganzen Woche ist die, man hilft jemandem, der wirklich nicht kann. Der alt ist, der eingeschränkt ist, der behindert ist. Und es kann sein, dass der Kontakt mit dieser Person, der den meisten Auftrieb überhaupt gibt. Es hängt am Herz. Es hängt daran, wie ich etwas aufnehme und wie ich etwas zurückgebe. Manchmal heißt es auch Veränderung. Vielleicht musst du mit anderen Leuten Sport treiben, das Fitnessstudio wechseln. Vielleicht woanders einkaufen gehen. Je nachdem, auf was du für Leute triffst und wo es eben so ist. Jetzt gibt es natürlich die Dinge, die man sich nicht rausziehen kann. Manche von uns müssen noch zur Schule gehen, müssen zum Studium, andere müssen tatsächlich arbeiten. Und es kann sein, man ist mit Leuten zusammen und muss mit ihnen zusammenarbeiten, die genau solche Bremser sind, die dir lauter Gewichte an die Arme hängen. Man kann sich nicht rausziehen, bevor du mit solchen Leuten zusammentrittst. Da kannst du nicht neutral reingehen und sagen, ja, ganz flockig, sondern da musst du vorher die Schutzschilde hochfahren und sagen, ich bete. Ich bringe mich selbst in eine positive innere Ausgangshaltung. Ich auf der Fahrt dorthin höre ich Lobpreismusik. Ich lasse andere für mich beten. Wenn du nicht in die Offensive gehst, wenn du mit negativen Menschen zusammen bist, zieht es dich runter, gnadenlos. Sprich es aus, ich bin ein Überwinder. Mich wird es nicht runterziehen. Ich halte das fest, was Gott für mich will. Und wir brauchen dann oft eine Extraportion Lobpreis, Inspiration, Ermutigung, um innerlich gut angefüllt zu sein, in solche Situationen mit solchen Menschen hineinzugehen. Wir kommen in die Schlusskurve. Übernimm die Verantwortung für dein Glück. Für dein persönliches inneres Glück, indem lass es nicht vergiften von anderen Menschen. Das passiert so leicht. Wir wollen für sie beten, wir wollen respektvoll sein, aber mach dich nicht abhängig. Gott hat uns nicht dazu berufen, alle anderen glücklich zu machen, sondern er möchte, dass wir glücklich sind und dass wir das ausstrahlen, dass wir gerettet, geliebt, gewollt, erwählt, berufen und begabt sind. Das darf durch alle Poren durchgehen. Lauf deinen Lauf. Vergiss nicht, die Anerkennung Gottes ist viel wichtiger als die von Menschen. Und zu guter Letzt noch einmal ganz zum Anfang, ruh in deiner eigenen Identität. Für dich selbst und für jeden, mit dem du zu tun hast, kannst du nichts Besseres tun. Wer du bist, ist wichtiger als das, was du tust. sei ganz sein. Konzentriere dich auf seine Ziele und Gott wird dich dahin bringen, wohin er dich nach seinem Plan haben möchte. Amen.